Herzlich willkommen. Ihr dürft doch gerne ein bisschen weiter nach vorne kommen, wenn ihr noch wollt. Ich beiße nicht. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Ich danke, dass du heute Morgen echt ja, und in unserer Mitte bist, Herr. Und ich bitte dich so sehr, Herr Jesus, dass wir heute Morgen wirklich, dass wir dich so im Glauben, im Geist so wirklich an die Hand nehmen, Herr Jesus. Und dass wir dir sagen, Jesus, ich will weiter mit dir gehen, Herr. Ich danke, dass du ein guter Gott bist, Herr. Ich danke, dass du uns bis heute geleitet und geführt hast, Herr. Ich bete, dass wir tiefer in das hineinkommen, was du für unser Leben hast, Herr. Egal wie alt wir sind, Herr. Danke, dass du dein Reich baust, auch in Bremen, Herr Jesus, hier in dieser Gemeinde. Und vor allem, dass du dein Reich und deine Herrschaft und das, was du tun willst, in unserem Leben bauen möchtest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du konkret zu jedem redest, Herr. Und dass wir empfangen, Herr, dass du auch prophetisch redest, Herr. Und dass du das tun kannst, was du tun möchtest. Amen. Amen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, okay. Der Daniel ist in unserer Mitte. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Ja, er ist kurz hier, um dann wieder nach Süddeutschland zu fahren, um den Umzug zu vollenden. Ja, Daniel, wir wünschen dir echt alles Gute mit Jenny und den Kids. Und ich habe schon mal gesagt, ich bin traurig, dass ihr geht, aber Gott schenkt neue Leute und ihr werdet einfach da Reich Gottes bauen, Süddeutschland. Genau, Halleluja. Ja, wir hatten letzte Woche eine neue Predigtserie angefangen und zwar meine Gemeinde, meine Kirche betet zuerst. Und ich möchte ganz kurz nur so einfach einen Rückblick machen, wirklich nur für die, die nicht da waren. Wir hatten ja von Georg Müller gehört, der damals ein Waisenhaus oder Waisenhäuser gegründet hat, zusammen mit seiner Frau vor vielen Jahren. 1835 ging das los in England. Und das Ding war einfach, dass dieser Georg Müller im Laufe seines Lebens und auch nachdem er heimgegangen ist, dass er sein Dienst danach, über 100.000 Kinder, Jugendliche und Menschen sind quasi in seinen Häusern aufgenommen worden. Und nachweislich hat er über 50.000 erhörte Gebete erlebt. Das heißt, er hat gebetet, es heißt von ihm, er hat ernsthaft gebetet, und Gott hat ihn und die Kinder und die Jugendlichen und die Häuser versorgt. Er hat nicht einmal irgendwie um Geld gebeten, um eine Spende gebeten oder Menschen um Geld gebeten, sondern hat immer gesagt, Gott, du weißt, was die Kinder brauchen. Du weißt, was jetzt hier losgehen muss, und Gott hat das übernatürlich versorgt. 50.000 erhörte Gebete. Dann haben wir von der Apostelgeschichte gehört, dass Gott nach Pfingsten, an Pfingsten die Gemeinde ins Leben gerufen hat, die neutestamentliche Gemeinde, und dass sie praktisch explodiert ist. Also da sind so viele Leute zum Glauben gekommen und es heißt am Ende, Apostelgeschichte 21,20, viele Tausende im deutschen Text, aber im Urtext steht Myriaden und ich hatte letztes Mal gesagt, Myriade ist der Plural von Myriade. Myriade ist 10.000 und das Wort Myriaden steht für eine unzählbare Menge. Hammer. Und sie haben Zeichen, Wunder erlebt. Und es ist einfach so, durch Gebet beginnt alles. Und durch Gebet geht alles weiter. Und wir wollen Menschen sein, wir wollen eine Gemeinde sein. Ich möchte dich ermutigen, einfach mit Jesus zu sprechen. Ich möchte dich ermutigen, im Alltag, wo du bist, zu beten. Nicht fromm zu sein, sondern zu beten. Einfach zu sagen, Gott, du siehst mich jetzt hier. Und einfach immer wieder mit Gott, mit Jesus zu sprechen, zu beten. Da möchte ich dich wirklich ermutigen, weil durch Gebet entstehen Dinge, durch Gebet gehen Dinge weiter. Durch Gebet entscheiden sich Menschen, durch Gebet werden Menschen geheilt. Durch Gebet passieren Dinge in deiner Familie, in deinem Umfeld. Und egal, was du heute Morgen gerade hast, egal, was dich bedrückt, oder wenn du vielleicht an Menschen denkst, die verfolgt werden, oder an Menschen, die krank sind, an Menschen, die zu Hause sind, die alt sind. Ich möchte dich ermutigen, ernsthaft weiter zu beten. Ich möchte dich ermutigen zu sagen, Jesus, du siehst das und ich will nicht aufhören. So, und bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich den Wolfgang ganz kurz nach vorne bitten. Kommst du mal, Wolfgang? Und zwar, Wolfgang hat was Cooles erlebt. Also ich hatte noch jemanden gefragt, aber ich habe Wolfgang als erstes erreicht. Erzähl mal ganz kurz, was Gott getan hat bei dir.
Ja, sind wir stark genug im Glauben? Ich meine, das muss jetzt keine Anforderung sein, das zu bewerten, wie stark ich bin, aber ich weiß, wie ich es spüren kann, stark, wie stark ich wirklich bin im Glauben. Denn uns geschieht ja nach dem Glauben. Und das, was wir hier machen, ist ja nicht immer nur Theorie und die Worte, die in der Bibel stehen, sind nicht nur Worte, die wir einfach immer mal so durchlesen können. Also ich hatte ganz starke Schmerzen in meinem Nacken, in meinem rechten Nacken. Ich konnte mich vor Schmerzen langsamer kaum noch bewegen. Ja, hat mich unter Zeitdruck gesetzt, 2 Minuten. Naja gut, und dann hatte ich wirklich starke Schmerzen im Nacken und habe gesagt, gut, du kennst, Fenster aufgehabt, draußen vielleicht Kühlung, durch den Schlauch, war ja noch warm die Zeit im Sommer. Vielleicht vergeht das. 2 Tage gewartet, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich hatte Schmerzen im rechten Nacken. Und ich sage, gut, ab zum Hausarzt, ne? Ibuprofen, bisschen hier Therapie mit Massage. Ich sage, nee, das kann es nicht sein. Aber damit ich erstmal eine Nacht schlief, habe ich erstmal 4, 5 Ibuprofen genommen, konnte ein bisschen schlafen, bis ich dann zur Besinnung kam. Am anderen Tag hatte ich mich auf der Terrasse gesetzt und sagte, Silke, geh doch mal zum anderen Arzt. So, die Idee ist richtig gut. Dann habe ich mich auf der Terrasse gesetzt, habe einen Kaffee mir eingeschenkt und habe den Herrn gebeten. Ich sage, ich bin dein Kind, wir sind deine Kinder. So, du wirst mir jetzt sagen, welcher Arzt welche Reihenfolge jetzt wohl hat. Ich sage, sorg für dein Kind. Und ich saß da und hatte Tränen in den Augen und noch Schmerzen. Da habe ich meine rechte Hand in den Nacken gelegt. Ich sage, wenn du möchtest, dass diese Schmerzen jetzt gehen, dann nimm sie mir oder sag mir, zu welchem Arzt ich dann gehen soll. Und der Herr ist ja geduldig und manche Dinge erfüllen sich auch nicht, aber das hat sich erfüllt. Ich habe die Hand von meinem Nacken gestriffen, bin abends ins Bett gegangen und habe gar nicht mehr gewusst, dass ich Schmerzen hatte. Ich sage, was ist das? Ich meine, die Haut war ein bisschen unruhig hier, so ein bisschen, aber das war ja normal. Was habe ich daraus eins gespürt? Wir sind so stark, wie wir im Glauben sind. Wie stellen wir das denn fest? Wir müssen nicht um Dinge beten, die irgendwo im Regal stehen. Einfach zeitnah, wie Andreas das anfänglich angesprochen hat, Dinge beten, die uns wichtig sind. Für die wir selber beten, sollen selber beten. Für andere, die wir beten können, die nicht für sich selber, sondern die große Dinge geschehen, beten. Und dann merkt ihr, wie stark ihr im Glauben seid. Das ist keine Skala, die man haben muss. Es ist beruhigend und schön zu wissen, dass das Gebet das A und O ist. Danke.
Amen. Halleluja. Danke. Genau. Ich hatte vor einiger Zeit, habe ich ein Gerüst aufgebaut, habe dann schön fleißig gearbeitet an dem Gerüst. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nach 2 Stunden auf einmal war meine ganze rechte Hand komplett taub, richtig taub. Und ich, also so gekribbelt, als wenn die eingeschlafen ist. Und dann ging das ein bisschen weg, diese Taube. Und dann habe ich gemerkt, mein Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger fühle ich gar nicht mehr. Der war irgendwie gar nicht mehr fühlbar so. Ne? Also irgendwie hier Karpaltunnel, keine Ahnung, was das war. Das war einer Mittwoch und ich hatte so eine Schmerzen auch. Und das ging nicht weg. Und ich habe gebetet und es ging aber nicht weg. Und ich war echt erschrocken, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann hatten wir freitags morgens hier Pray First und dann hatten wir Geschwister und dann, ich kann ja sagen, Daniel kam dann am Ende und sagte, hey Andreas, darf ich für dich beten? Ich sage, ja klar, bete mal für mich. Hat er mir so die Hand hier aufgelegt, wie das so ist, ne? Hat gebetet so, ne? Und sagt er, und ist was passiert? Ich sage, nö, ist nichts passiert. Nicht wirklich. Und dann sagt er, dann bete ich nochmal für dich. Und hat er nochmal für mich gebetet. Und dann habe ich gemerkt, wie so ein Druck in dem Arm nach oben geht langsam. Ich sage, Daniel, irgendwie ist der Druck nach oben gewandert. Und er sagt, dann bete ich nochmal für dich. Dann hat er nochmal für mich gebetet, das dritte Mal. Das war mir schon peinlich, aber er hat das dann gemacht. Und dann ist der Druck noch weiter nach oben gegangen. Und diese Lähmung oder diese Taubheit war nicht sofort weg. Aber ich kann mich erinnern, am Abend, das war ja Freitag, ne? Am Abend war das weg, ey. Und ich will einfach nur sagen, Gott macht heute noch und er heilt heute noch. Und nicht immer sofort und nicht immer gleich, aber ich möchte dir Mut machen einfach, da komme ich jetzt auch gleich zu dem Thema, dass du für Menschen betest, dass wir für Menschen beten. Mein Thema ist nämlich heute, du kannst gerne auf den Zettel schauen, ich habe leider keine PowerPoint heute. Das Thema heute ist, meine Gemeinde, meine Kirche gewinnt Menschen für Jesus. Das ist das Thema heute. Meine Gemeinde, meine Kirche, ich, du, wir gewinnen Menschen für Jesus. Und in Apostelgeschichte 1,8 heißt es ja, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus. Jesus sagt, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa und so weiter. Und jetzt überleg mal, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Du bist ein Kind Gottes, du hast Jesus dein Leben gegeben und du hast den Heiligen Geist empfangen. Auch wenn du das oft gar nicht spürst, aber du hast ihn empfangen. Und durch seine Kraft fängt Gott an, Dinge zu tun. Was wir machen müssen, ist mutiger sein. Was wir machen dürfen und keine Angst haben müssen, wir brauchen uns nicht blamieren, dass wir sagen, okay, ich habe so einen Impuls auf dem Herzen und ich spreche diesen Kassierer oder die Kassiererin bei Aldi jetzt an. Ich sage, hey, alles Gute Ihnen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und übrigens, Gott liebt Sie. Das reicht ja manchmal. Oder wenn wir im Familienzeitraum, hier kommen so viele Leute in der Woche, hier kommen Leute, die bedürftig sind, hier kommen Leute, die krank sind. die alle möglichen Leiden haben. Und ich glaube, wir sollten mutiger werden zu sagen, komm, ich bete für dich. Und dass wir den Leuten noch erklären, hey, ich darf dir auch die Hand auflegen. Was bedeutet eigentlich die Hand auflegen? Und dass wir für die Menschen beten. Und dass wir erwarten, dass Gott etwas tut. Ja, weil es ist nicht deine Kraft und nicht meine Kraft, sondern es ist seine Kraft. Das war der Auftrag. Und dann ist es so, sie sollen ja in Jerusalem, Samarien, bis auf der ganzen Erde sollen sie evangelisieren. Und was machen die Leute in Jerusalem, damals die ersten Christen? Die Gemeinde wächst und platzt aus allen Nähten. Und Gott muss etwas tun. Gott muss etwas tun, damit das Evangelium weitergetragen wird. Dass du heute Morgen hier sitzt, hat damit zu tun, dass Gott etwas nachhalf. Gott hat etwas zugelassen. Und zwar, es kam zu einer Verfolgung. Ja? Weil Apostelgeschichte 1, Vers 8 kam und der Heilige Geist ausgegossen worden ist, weil Jesus versprochen hat. Und er sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Weil Apostelgeschichte 1, Vers 8 kam, kam dann Apostelgeschichte 8, Vers 1. Genau umgedreht, nämlich 8 Kapitel später. Stephanus, er steht auf in der Kraft des Heiligen Geistes, er predigt. Und die Leute ärgern sich. Sie ärgern sich über das, was er über Jesus predigt. Und die Leute sind aufgewiegelt und steinigen und töten ihn. Und es heißt dort in Apostelgeschichte 8, ab Vers 1, die Gläubigen werden verfolgt und zerstreut. Und es heißt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Saulus war der spätere Paulus. Saulus war noch nicht der Paulus. Und die Menschen haben sich so geärgert und es kam zu einer Verfolgung. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein. Von der ganzen Gemeinde Jerusalem wurde sie erfasst und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samaria. Das heißt, die Apostel blieben in der Stadt, aber die Gläubigen flohen nach Judäa und Samaria. Und indem sie geflohen sind, haben sie trotzdem von Jesus berichtet und haben von Jesus gezeugt und sie haben das Reich Gottes gebaut. Sie haben erzählt, Herr, Jesus rettet dich, Jesus der Messias. Gott hat es zugelassen. Und ich habe überlegt, Mann, ich habe so an unsere iranischen Geschwister gedacht. Ich habe an die Menschen gedacht, die seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahren hier nach Deutschland kommen. Einige ärgern sich darüber, viele finden es nicht okay, aber die Menschen kommen hierher, um letztendlich auch das Evangelium zu hören. Das ist ein Punkt. Und ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss eines Tages, aber es kann auch passieren, dass eines Tages wir auf der Flucht sind, dass wir flüchten müssen, dass irgendetwas passiert, dass wir unser Land, unsere Heimat, unser Bremen verlassen müssen. Und ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber Gott hat damals diese Verfolgung benutzt, einfach um das Evangelium auf der ganzen Welt zu verteilen, auszubreiten. Jesus sagt im Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus sucht Verlorene. Jesus sucht heute Morgen und heute sucht er Menschen, die ihn nicht kennen. Menschen, die einsam sind. Menschen, die gebunden sind. Menschen, die ohne ihn für immer verloren sind. Und Gott ist gekommen und hat Jesus geschickt, um diese Menschen zu retten. Und wir sind diejenigen, du bist diejenige, derjenige, der den Menschen die Hand reicht und sagt, hey, ich habe Jesus erlebt. Ich kenne Jesus. Und dann reichen wir den Menschen die Hand, wenn wir es dürfen. Wir erklären ihnen das Wort Gottes und wir legen ihnen die Hände auf und beten für sie. Und wir beten und hoffen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Das heißt, du bist der verlängerte Arm von Jesus. Du bist letztendlich ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist sein Mund. Du bist seine Hand. Du bist sein Fuß, sagt das Neue Testament. Wir sind diejenigen, die er befähigt hat. Wir sind es. Jesus sendet dich. Und das darfst du niemals vergessen. Jesus schickt dich heute. Ich weiß nicht, was du heute Nachmittag vorhast, aber Jesus schickt dich zu deiner Mama, vielleicht zu deinem Papa, die Jesus noch nicht kennen. Er schickt dich vielleicht zu deiner Großmutter, zu deiner Oma, zu deinem Opa, vielleicht zu deinen Kindern oder Enkelkindern. Vielleicht schickt er dich auch am Montag zu deinem Arbeitskollegen, mit dem du schon so lange auf dem Weg bist und dem du vielleicht noch nie was erzählt hast oder vielleicht hast du ihm einmal was erzählt. Jesus sendet dich und ich möchte dich ermutigen, dass du in dieser Haltung jeden Tag gehst. Auch wenn du sagst, aber ich fühle mich gar nicht, Andreas. Ich schaffe das nicht. Ich fühle mich krank. Ich bin irgendwie krank oder ich habe 1000 Sorgen. Indem du Jesus bekennst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sage ich dir eins, Gott stellt sich zu dir und er wird dich segnen. Ja? Die größte Freude ist, also bei mir ist es jedenfalls so, Also früher war ich anders drauf. Ich habe gesagt, wen kann ich heute von Jesus erzählen? Dann bin ich so durch die Gegend gelaufen manchmal und habe wirklich krampfhaft versucht, Menschen was von Gott zu erzählen. Das hat manchmal geklappt, manchmal ging es auch voll in die Hose. Weil die Leute gesagt haben, jetzt nicht, ich will nichts damit hören, lassen Sie mich in Ruhe damit. Ich muss weiter, ich muss zur Arbeit. Aber ich habe das gemacht und ich weiß einfach, wenn Menschen stehen geblieben sind und zugehört haben und teilweise wir sogar mit denen beten durften oder sogar ihr Leben Jesus gegeben haben, hey, das war wie ein Fest, das war so, ich habe so eine Freude erlebt dabei. Und ich glaube, dass Gott, oder was heißt ich glaube, Gott freut sich noch viel mehr, wenn Menschen zu ihm zurückkommen. Und Jesus sagt, ich habe dir einen Auftrag gegeben, ich habe dir einen Auftrag gegeben, Menschen von mir zu erzählen. Nicht aus deiner Kraft heraus, klar gehst du und du öffnest deinen Mund, aber dass du dem Heiligen Geist Raum gibst. Und was wir nicht sein wollen, wir wollen kein frommer Club sein. Wir wollen keine religiöse Gemeinschaft sein, die sich im Kreis dreht. Wir wollen kein Ort sein, wo Menschen Scheu haben hinzukommen, sondern wir wollen ein Ort sein, wo Menschen gerne hinkommen, die weit entfernt von Gott sind. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, die Menschen, ja, da kannst du mal dein Leben anschauen, die Menschen haben Hunger nach Gott, auch wenn sie Gott gar nicht kennen. Die Menschen haben Hunger nach dem echten Leben, weil deshalb versuchen sie alles Mögliche, um ihr Leben auszufüllen. Deshalb versuchen sie zu trinken, zu rauchen, Party zu machen, Geld auszugeben, Dinge zu kaufen, Ansehen, Macht, was auch immer. Ja, sie versuchen, ihre Seele, diese Leere zu stillen. Das kennst du noch von früher und das kennen wir auch manchmal heute noch. Menschen haben Hunger nach dem echten Leben. Und sie möchten etwas haben, was sie wirklich erfüllt, was mehr als diese Erde bietet. Menschen haben Hunger nach Gott. Aber das Ding ist einfach, dass wir ihnen helfen müssen, diesen Jesus kennenzulernen. Und oft sind sie so, dass sie sagen, will ich gar nicht, weil sie Gemeinde kennen, weil sie Kirche kennen, weil sie Religiosität kennen. Aber ich möchte dir Mut machen, heute Morgen zu sagen, okay, Jesus, die beste Botschaft ist, das Evangelium zu bringen. Ich möchte meinen Lieblingsmenschen, ich möchte meinen Nachbarn ernsthaft von dir erzählen. Wir wollen für Menschen beten. Wir wollen, dass diese Ernte, von der Jesus spricht im Neuen Testament, dass sie eingeholt wird. Und deswegen bete ich und deswegen beten wir in dieser Gemeinde und deswegen beten wir in unserem Leben. Und wir beten in erster Linie, dass die Menschen um uns herum, unsere Lieblingsmenschen, dass sie Jesus Christus kennenlernen und dass sie weitergehen und dass sie frei werden und nächste Schritte gehen. Aber es liegt viel an mir. Es liegt viel an dir. Und es soll nicht so sein, dass du sagst, aber ich muss jetzt und ich will jetzt. Es geht nicht um Krampf, es geht darum, dass du Gott gehorsam bist. Es geht darum, dass du das Wort Gottes kennst, dass du es liest und dass du den Leuten nicht irgendwas erzählst, sondern sagst, und das sind die Worte Jesu. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die einzige Tür zu Gott, das einzige, wie du nach Hause kommen kannst, zum Papa im Himmel, ist, wenn du durch diese Tür gehst. Nämlich Jesus ist dieser Weg, Jesus ist diese Tür. Und dass die Leute das verstehen. Und deswegen muss es in uns drinne sein. Der erste Grund oder der erste Punkt heute, ich mache heute die ersten vier Punkte, vier Hauptpunkte schaffen wir. Der erste Punkt ist heute, es ist die Bestimmung deines und meines Lebens. Es ist die Bestimmung deines und meines Lebens, Jesus kennenzulernen. Das ist der Grund, warum du auf dieser Erde bist. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht kennst, möchte ich dir sagen, dass Gott heute Morgen durch seinen Heiligen Geist, durch Jesus hier ist. Und das Wichtigste ist einfach, ihn kennenzulernen. Das ist der Grund, warum wir noch auf dieser Erde sind. Normalerweise, ich habe mein Leben Jesus gegeben vor vielen Jahren und er hätte mich ja gleich wegnehmen können. Nein, er hat mich hier gelassen. Warum bin ich denn noch hier auf dieser Erde? Warum bin ich noch hier, um mein Leben zu genießen? Ja, auch klar. Warum bin ich denn hier, um Ressourcen zu verbrauchen? Ja, auch klar. Aber Jesus hat mich hier gelassen, damit andere Leute Jesus in mir sehen. Und das ist die Frage, sehen Menschen Jesus in mir? Oft nicht. Oft guckt man so drein, ist müde, kaputt, genervt, gefrustet. Aber das ist der Grund, warum du noch hier bist. Du bist noch hier, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Er möchte, dass Menschen nach Hause kommen. Und ich weiß nicht, Wenn du an deinen Vater denkst, stell dir mal, mach mal vielleicht für ein paar Sekunden deine Augen zu und stell dir mal deinen Papa vor. Ich weiß nicht, ob du einen Papa gehabt hast oder einen Vater hast. Vielleicht hast du auch nur einen Erzeuger, so wie es manche sagen. Ich kenne eine Person, die sagt, ja, das war nur mein Erzeuger. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Oder mein Papa war nie da. Oder mein Papa hat mich geschlagen. Mein Papa hat mich missbraucht. Ich möchte dir sagen, dass dein Papa, den du vielleicht vor Augen hast oder den du nie gehabt hast, dass er niemals so ist wie unser Vater im Himmel, wie unser Papa im Himmel. Und der Papa im Himmel, er sieht dein Leben, er sieht deine Situation, er sieht das, wo du gerade drinne bist. Und jetzt überleg mal, er hat dich da rausgeholt. Er hat dich vor vielen, vielen Jahren da rausgeholt, dass du auf dem Weg warst, in die Hölle zu gehen, verloren zu gehen. Er hat dich da rausgeholt und du kannst jeden Tag seine Liebe spüren, du kannst jeden Tag seine Liebe genießen, du kannst jeden Tag in seine Arme laufen. Und das ist dieser Papa im Himmel. Und das, was du erlebst oder hoffentlich erlebt hast, da warten draußen noch viele, viele Millionen Menschen drauf. Die kennen diesen Papa nicht. Die kennen diesen Vater nicht. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, und ich will den Vater zeigen. Ich möchte sagen, den Menschen zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, sagt Jesus, siehst du, wie der Vater im Himmel ist. Ja? Und das müssen wir vor Augen haben, dass da draußen Leute rumlaufen, die Geld haben, die reich sind, denen es gut geht. Manchmal sagen wir, hey, denen geht es sogar besser als den Christen. Die haben alles, denen geht es gut. Aber ich sage dir, denen geht es nicht gut. Wir waren am Donnerstag in einer Versammlung und da war eine Frau oder eine Predigerin und da sind Menschen frei geworden im Gottesdienst. Und da waren ganz viele Christen, da waren aber auch ganz viele ungläubige Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und ich sage dir, Deutschland braucht Jesus. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute gebunden sind, auch Christen, die nicht wirklich frei sind, die geknechtet werden, die Ängste haben, die krank sind, die unter Belastung leben, die schlimme Dinge jeden Tag in ihrem Leben erleben. Das haben wir da erlebt. Da sind Menschen nach vorne gekommen, zur Bühne. Klar war Jesus im ganzen Raum, aber manchmal ist es so, man sagt immer, da wo der Lobpreis ist, mehr Gegenwart Gottes, mehr Salbung. Und Menschen sind dann frei geworden. Menschen sind frei geworden von Mächten, von Flüchen, von Bindung, von Krankheiten. Und das ist das, was Gott tun möchte, auch in Deutschland. Und das möchte er auch hier tun und das möchte er auch in deinem Leben tun. Und das möchte er auch tun, wenn wir anderen Menschen die Hände auflegen oder wenn wir nicht mal in die Hände auflegen. Und der Papa im Himmel sagt, ich möchte, dass mein Volk frei wird. Ich möchte, dass Menschen zu mir kommen. Ich möchte, dass Deutschland Erweckung erlebt, Europa Erweckung erlebt und dass Menschen umkehren, dass diese Ernte eingeholt wird. Okay, Jesus sagt, Matthäus 5, 13, ihr seid für die Welt wie Salz. Wir sind noch in dieser Welt, um dem Ganzen Geschmack zu geben. Wir sind noch hier, um einen Unterschied zu machen. Und dann sagt er, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Wir hatten am Freitag ein Treffen und der Peschmann, der ist leider heute nicht hier, er hat so ein ganz tolles Beispiel gebracht. Er sagt, weißt du, was Hoffnung ist? Ich kann das gar nicht so wiedergeben, aber das fand ich so stark. Er sagt, Hoffnung ist, wenn du in der Finsternis bist und so ein Lichtstrahl in den Raum reinkommt. Ich glaube, er hat gesagt, du bist, als Beispiel, bist in einer Gefängniszelle, ist völlig dunkel, es ist völlig finster und dann kommt einfach mal Licht durchs Schlüsselloch rein. Oder du bist im Gefängnis und schaust auf das Fenster da oben und auf einmal kommt so ein Sonnenstrahl irgendwie durch dieses Fenster rein. Und du weißt, da draußen scheint die Sonne. Du weißt, du bist zwar in diesem Gefängnis, aber du weißt, da draußen ist das Licht. Und das ist ein Bild, glaube ich, für ganz viele Menschen in diesem Land, die Jesus nicht kennen. Und auch vielleicht für Christen, die noch nicht wirklich frei sind. Die sind in so einem Gefängnis, in so einer Zelle und das Licht scheint rein. Und sie wissen, da draußen ist Hoffnung, aber sie wissen nicht, wer ist diese Hoffnung, was ist diese Hoffnung, was soll ich tun, um zu diesem Licht zu kommen? Und Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Du bist dieses Licht, das in Menschen, in das Leben von Menschen hineinkommt. Du bist derjenige, der kommt und auf einmal Licht in Finsternis hineinbringt. Das ist jemand, dein Nachbar ist in Finsternis und du bist das Licht, das hineinkommt. Obwohl du sagst, ja Andreas, aber ich fühle mich gar nicht wie Licht. Ich weiß nicht, wo bei mir Licht ist, aber du bist das Licht, sagt Jesus. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Sache, die wir im Glauben nehmen müssen. Da, wo du bist, ja, da fliehen Dämonen, die hauen ab, weil die Angst haben, weil der Heilige Geist in dir ist. Da, wo du gehst, ist Autorität und Vollmacht. Die Frage ist nur, ob du das in Anspruch nimmst oder ob du der Lüge des Teufels glaubst und sagst, ach, du bist schwach, du hast keine Kraft, du bist nichts. Das stimmt nicht, es ist eine Lüge. Deswegen möchte ich dich ermutigen, probier es aus. Sei mutig und probier es aus, okay? Die Welt da draußen, sie ist finster, die Prognosen sind nicht gut. Und ich glaube, ganz persönlich, Jesus wird wiederkommen, die Entrückung wird stattfinden und Jesus wird ein zweites Mal auf diese Erde kommen. Und ich glaube, dass wir näher dran sind als je zuvor. Wir leben in der Endzeit. Und wir Christen, ja, wir sollten nicht in dasselbe Horn blasen, was wir oft machen, oder ich mache das vielleicht manchmal. Und ich will meinen Mund echt halten und das nicht machen. Aber wir sollen nicht rummotzen und sagen, ach, bringt eh nichts mehr, keine Hoffnung, so ein Mist. Ja, Gaspreis, Strompreis steigt, Corona kommt irgendwann zurück. Nein, das sollen wir nicht tun. Sondern wir sollen Hoffnung verbreiten. Ja, wir sollen sagen, ja, es wird immer schwieriger, der Druck nimmt zu. Aber warum ist das denn so? Warum wird denn alles um uns herum schlimmer? Richtig, das auch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Gott das bewusst zulässt, damit die Menschen, das ist meine persönliche Meinung, damit die Menschen erkennen, ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ich brauche jemanden, der größer ist als das, wo ich drinne stecke. Ich brauche jemanden, der mich erlöst. Ich brauche jemanden, der mich befreit. Ich brauche jemanden, der mir Hoffnung gibt, der mir Frieden schenkt. Ja? Und das ist Gott, das ist Jesus. Und da sollten wir ins Spiel kommen und sagen, okay, Andreas, habe ich jetzt wirklich diesen Frieden? Habe ich jetzt diese Hoffnung? Habe ich das in meinem Leben, in meinem Herzen? Ja? Habe ich das wirklich? Ja, ich habe das, aber ich will mir das nicht einreden. Ich glaube, dass wenn du durch den Alltag gehst und wenn du Jesus in dir hast, diese Hoffnung der Herrlichkeit, wenn du diesen Frieden in dir hast, ich glaube, dass Leute uns das abspüren. Und ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können. Und ich sage immer wieder, nicht aus deiner Kraft heraus, sondern dass du sagst, ja, ich habe auch Angst. Ja, ich weiß auch nicht, was wird. Ich weiß auch nicht, wie ich meine Strom- und Gasrechnung bezahlen muss. Aber ich weiß, dass Jesus in meinem Leben ist, dass er mein Herr ist, mein Retter. Und ich weiß, dass er mich erkauft hat. Und egal, was passieren wird, meine liebe Nachbarin, mein lieber Arbeitskollege, mein lieber Chef, Jesus lebt. Und weil er lebt, habe ich Hoffnung. Und deswegen brauche ich keine Angst haben. Okay? Ich weiß, es hört sich jetzt so, ne? Okay. Es heißt dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Petrus, im 2. Petrus 3, Vers 9, da steht, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert. Das ist auch wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat oder Gott gesagt hat, er wird wiederkommen. Wie manche meinen, schreibt Petrus. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Gott hat Geduld. Gott hat Geduld vor allen Dingen mit den Menschen da draußen und aber auch Geduld mit uns, weil wir noch nicht... weil wir noch in der Position sind, wo, ja Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ah, ich glaube, ich muss mal aufstehen. Ich bete, wie Rainer Bonke mal sagt, das ist der eine Fuß, ne? Ich bete und ich bete und ich bete und ich bete und dann laufe ich so durch die Gegend, ne? Weil ich nur bete mit dem einen Bein, als Beispiel. Aber du musst auch gehen oder wir müssen auch gehen. Und ich glaube, Gott hat noch Geduld mit den Menschen und auch mit uns. Aber es ist so, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Deswegen wartet Gott noch. Deswegen ist das noch so, wie es ist. Es könnte, glaube ich, viel schlimmer sein. Aber er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Der Wille Gottes ist es, für jeden Menschen gerettet zu werden. Warum erzählen wir Menschen von Jesus? Es ist deine Bestimmung, es ist deine Bestimmung und meine Bestimmung, unser Auftrag. Der zweite Punkt ist, Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen Jesus. Ohne Jesus kommst du nicht in den Himmel. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, Jesus hat mehr darüber gesprochen wie kein anderer. Das Problem ist, Freunde, oder ihr Lieben, dass wir oft vergessen, dass dieser Feuersee, von dem in der Bibel berichtet wird, oder die Hölle, eigentlich der Feuersee endgültig, dass der Feuersee und der Himmel, dass das reale Orte sind. Das sind echte Orte. Der Himmel und die Hölle ist realer als das, was wir heute hier erleben an diesem Sonntagmorgen. Weil das hier wird irgendwann vergehen. Es gibt einen Moment, wo du übertrittst in diese Welt. Es gibt einen Moment, wo du von dieser Erde gehst, wo du diese Erde verlässt. Und dann gehst du in den Himmel. Dann gehst du dahin, wo du ewig sein wirst. Das wird niemals enden, eine Ewigkeit. Versteht ihr? Ewig heißt, das kann man sich gar nicht vorstellen, das wird niemals enden. Das heißt, wir werden immer im Himmel sein. Das wird der genialste, schönste, herrlichste Ort sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir uns das als Christen oft gar nicht bewusst machen, was es heißt, in den Himmel zu gehen. Jesus zu sehen, Gott zu sehen, die Menschen zu treffen, die vielleicht vor uns schon gegangen sind oder die du verloren hast. Versteht ihr? Dieser Himmel oder der Himmel ist real, realer als diese Welt. Und auf der anderen Seite ist auch die Hölle real. Der Feuersee ist real. Und wenn ich das lese, kann ich das, sage ich mal, Jesus, das kann ich nicht verstehen. Ich denke mal, wie kannst du für alle Ewigkeit Menschen dorthin schicken? Wie kann das sein? Und das trifft mich. Und ich habe, als ich es vorbereitet habe, habe ich geweint, ich habe geheult, ey. Gedacht, Gott, wie kann das sein, dass du Menschen dort für immer hinschickst? Wie kann das sein? Und deswegen ist Jesus gekommen. Das Leben hier auf dieser Erde ist kein Spiel. Und wir spielen nicht Gemeinde. Wir sind nicht hier, weil es schön warm ist, weil wir Gemeinschaft haben und tollen Lobpreis haben und uns lieb haben und drücken und Menschen kennenlernen und einen Spaß haben. Das sollen wir alles haben. Aber die Gemeinde ist viel wichtiger, ist viel mehr. Und das Leben hier auf der Erde ist kein Spiel. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, möchte ich dir sagen, heute Morgen, öffne dich einfach und sag, ich weiß nicht, wo du bist, aber Herr, ich mache meine Augen zu und ich will heute Morgen zu dir kommen. Ich will, wie auch immer, ich möchte zu dir kommen. Und wenn du Hilfe brauchst, beten wir gerne mit dir. Aber ich möchte dir sagen, wenn du diese Erde verlässt, solltest du in deinem Herzen sicher sein, dass du zu Gott gehst, dass du in den Himmel kommst, dass du gerettet bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass dir deine Schuld vergeben ist. Und deswegen ist das für mich so eine Last manchmal. Wenn ich Menschen sehe, auch alte Leute, auch meine Familie, wo ich weiß, die stehen kurz vor der Ewigkeit, aber ich weiß nicht, wo die hingehen. Ich weiß eigentlich, dass sie nicht in den Himmel gehen werden. Und das ist so, da sprechen wir viel zu wenig drüber, wird viel zu wenig drüber gepredigt. Aber diese Menschen gehen für immer verloren. Weil sie Jesus nicht verstanden haben, weil sie Jesus abgelehnt haben. Weil ich oder du nicht gekommen bist und gesagt, hey komm, ich erkläre es dir nochmal. Weißt du, Jesus liebt dich und er hat alles für dich getan. Und du kannst so, wie du bist heute, ein neues, ewiges Leben bekommen. Und Gott wird dir heute vergeben, wenn du umkehrst und Buße tust. Und wenn wir das den Menschen nicht sagen, dann werden sie nicht in den Himmel gehen. Sie werden nicht beim Vater sein. Wir wissen, es geht um Leben und Tod. Das wissen wir hier, aber ich glaube, das haben wir hier noch nicht erfasst. Und letzte Woche, Donnerstag, wo wir waren, da waren Menschen, die waren geknechtet, die waren gebunden, die haben geschrien, die sind frei geworden. Und da haben Leute gesagt, ich habe jeden Tag Hölle. Ich habe jeden Tag erlebe ich die Hölle und die sind frei geworden. Und ich habe nur gedacht, und diese Menschen, sie sind so gequält, sie haben Krankheiten, sie haben Belastungen, sind frei geworden. Was ist denn mit den Menschen, die verloren gehen? Die werden das für immer erleben. Jemand sagte mal, wie kann ein liebender Gott denn Menschen in die Hölle schicken? Ja, wie kann ein liebender Gott denn Menschen in die Hölle schicken? Weißt du was? Jesus, Gott liebt dich unendlich. Und ich glaube, der Papa im Himmel ist mehr als alles andere erschrocken darüber. Ich habe gar nicht das Wort dafür. Der Vater im Himmel ist so erschüttert, dass Menschen eines Tages nicht bei ihm sein werden, die er gemacht hat, die er geschaffen hat, die er berufen hat, die er schon vor Anbeginn der Welt gesehen hat, dass sie nicht bei ihm sein werden. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Wie kann ein liebender Gott dann Menschen in die Hölle schicken? Jesus hat alles getan, damit Menschen da nicht hin müssen. Und bei der Hölle, ich habe das mal in der Jugendfreizeit gesagt, bei der Hölle geht es nicht mehr um Liebe, sondern es geht um Gerechtigkeit. Gott sagt, es geht um Gerechtigkeit, weil ein heiliger Gott ist. Und weil so wie ich bin, das habe ich damals ja auch erkannt, werde ich nie bei Gott sein können. Wenn der Mensch meint, aus einem Flugzeug ohne Fallschirm rausspringen zu können, ist es okay. Aber ich sage dir, wenn du aus einem Flugzeug rausspringst, weil das Ding am Abstürzen ist, wirst du sterben. Du wirst sterben, wenn du aufschlägst. Und genauso ist es mit dem Menschen, der Gott nicht kennt. Er wird ein zweites Mal sterben, der zweite Tod. Der zweite Tod ist die ewige Trennung von Gott. Er wird für immer tot sein und dort sein. Und die meisten Menschen denken, sie schaffen es alleine. Ich schaffe es auch ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. Aber ich sage dir, es wird nicht funktionieren. Und wenn du logisch nachdenkst und verstehst, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dann ist es quasi, kann man das so sagen, er ist der Fallschirm. Wenn ich aus einem Flugzeug springe, überlebe ich nur, wenn ich einen Fallschirm dabei habe. Und wenn ich ewiges Leben, wenn ich Leben haben möchte, schaffe ich es nur durch Jesus Christus. Wenn ich sage, Jesus, du bist es, an dich will ich mich ranhängen, an dich will ich mich ranhalten. Du bist es, der mich zum Papa zurückbringt. Das heißt, die Menschen, Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten, heißt es hier im Johannes 3, 17. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Wenn du heute Morgen sagst, ich glaube nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht, möchte ich dir sagen, dann bist du schon verurteilt. Du bist heute schon verurteilt. Das heißt, du weißt eigentlich schon, was passiert. Ich sage immer zu den Leuten, wenn die so drauf sind, du kannst froh sein, dass du noch atmest, weil solange du noch atmest, hast du noch eine Chance zu realisieren, hey, ich brauche Jesus, weil wenn du nicht mehr atmest, dann bist du nicht mehr hier und dann bist du da, wo du nicht hin möchtest, wo keiner hin möchte. Das heißt, wenn du sagst, ich will nicht glauben, ich kann nicht glauben, sagt Jesus, dann bist du schon verurteilt. Weil es heißt hier, denn der, der an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Okay, das war jetzt ein bisschen krass, aber es ist auch krass. Drittens, Menschen wollen Jesus. Menschen wollen keine Religion, ich habe es eben schon mal gesagt. Menschen wollen keine Regeln. Du willst auch keine Religion und keine Regeln. Wir wollen nicht eine Institution, sondern Menschen wollen Freiheit erleben. Und Freiheit erlebst du nur in Jesus. Freiheit erlebst du nur bei Gott, geistig, seelisch und körperlich. Jesus ist der Einzige, der uns frei macht von Dingen, die uns belasten. Jesus ist der Einzige, der uns von Flüchen, Generationsflüchen, von Krankheiten befreit. Und die Menschen wollen frei sein. Das heißt, sie wollen Jesus. Aber warum kommen sie nicht zu Jesus? Weil erstens keiner da ist, der ihnen von Jesus erzählt. Und zweitens, wenn er da ist, so wie ich zum Beispiel, dann ist er so schlecht drauf oder ist so ein Paradebeispiel, dass die Leute sagen, nee, also wenn das ein Christ ist, also nee, danke, dann gehe ich lieber zu den Buddhisten oder keine Ahnung, wo ich hingehe. Oder dann mache ich mir was Eigenes. Ja, ich rede es von mir. Menschen wollen Jesus. Aber, Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Johannes 10, 10. Außerhalb von Jesus gibt es kein Leben. Menschen wollen Jesus, aber sie wollen keine Religion. Sie wollen keine komischen Dinge. Sie wollen wirklich, ich glaube, keiner sagt Nein zu Gott, wenn du Gott wirklich verstanden hast und Gott erlebst. Freunde, Menschen wollen Jesus. Und deshalb bringen wir unsere Liebsten und die Menschen, die wir kennen, vor ihn im Gebet. Und selbst wenn du schwach bist und selbst wenn du sagst, ich bin völlig unvollkommen, hey, dann ist das, was du in deiner Schwachheit tust, immer noch mehr, als wenn du gar nichts tust. Der vierte Punkt, auch du und ich, auch wir lebten mal ohne Jesus. Überleg doch mal, dass du mal ohne Jesus rumgelaufen bist. Entschuldigung, dass ich so flapsig sage, aber du bist ohne Jesus auf dieser Erde rumgelaufen. Ja? Vielleicht nicht, wenn du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist. Tatsache ist bei mir, ich kannte Gott nicht. Ich habe mit 13, 14 die Bibel gelesen, bin konfirmiert worden. Und ich habe den Pastor gefragt, habe gesagt, was ist das mit diesem Jesus da am Kreuz? Ich verstehe es nicht, Herr Pastor. Und er sagt, ja, der ist für unsere Sünde gestorben. Ich sage, ja, aber was bedeutet das für mich? Ich habe das nicht gescheckt. Ich hatte wie so ein Brett vor meinem Kopf. Und er konnte mir das nicht erklären, der Pastor. Oder nicht so, dass ich das verstehe. Und ich war so frustriert über den Pastor und über die Bibel und das, was ich im Konfirmandenunterricht gehört habe. Und da habe ich die Bibel, habe ich schon mal erzählt, irgendwann in die Ecke geschmissen. Und war so frustriert und habe gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich eigentlich? Was ist mit Jesus? Was ist mit Gott? Und dann habe ich angefangen, heftige Dinge zu tun. Bin abhängig geworden, bin spielsüchtig geworden. Habe angefangen, satanische Musik zu hören. Bin immer finsterer geworden und habe gemerkt, wenn ich sterbe, ich bin nicht bei Gott, wenn es ihn überhaupt gibt. Und dann war es so, ich war so frustriert, ja. Ich habe keine Antworten, keine Lösung bekommen. Dann habe ich Christen getroffen, hier in Bremen, ja? Und die haben mir von Jesus erzählt. Und die haben mich angeschaut und die haben was von Jesus erzählt. Und ich habe gedacht, okay, die kommen von meinen Sternen. Aber ich habe gemerkt, die strahlen, die haben so ein Feuer in den Augen. Die haben so eine Frieden, die haben so eine Fröhlichkeit. Die sagen das so voller Hoffnung über diesen Jesus sprechen sie. Und die haben mir von Jesus erzählt. Und haben mir gesagt, du brauchst Jesus. Und dann habe ich das verstanden. Und wenn diese Leute mir nicht über den Weg gelaufen wären, ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre. Ich weiß es nicht. Und das ist das Problem, weil diese Leute da waren, hier aus unserer Gemeinde. Ne? Also ihr wisst, Emil, Marlene, Rosi damals, Doro, noch andere, die waren alle hier in dieser Gemeinde. Und die haben mir von Jesus erzählt. Ich bin rausgelaufen, habe gelacht, habe gesagt zu meinem Kumpel, ey, die spinnen noch, die Christen. Die haben einen Knall. Und dann habe ich aber gesagt zu meinem Kumpel, weißt du was, die sind so überzeugt davon und das ist so, die haben irgendwas, das haben wir absolut nicht. Und dann habe ich mich ja auf der Suche gemacht. Und Jesus ist mir begegnet und ich habe Rotz und Wasser geholt, ich habe Buße getan, ich bin umgekehrt. Und ich hab gesagt, ich will die Wahrheit wissen. Ich will wissen, gibt es diesen Gott oder gibt es ihn nicht? Und ich habe Jesus erlebt. Ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben, rette mich. Und er hat mich angenommen. In 2. Korinther 5, 14, ich schaue kurz auf die Uhr, da heißt es, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Zum Schluss möchte ich was Wichtiges sagen. Aktuelle Studien zeigen, dass die Menschen in unserer heutigen Welt immer weniger Interesse an Gott und an die Kirche haben. Die Leute verlassen die Kirchen zu Massen. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Gott und auf Kirche, sage ich mal ganz knallhart. Und die jungen Leute, die hier unter uns hier in unserer Mitte sind und noch jünger sind zum Teil, also Alter von meiner Nichte, die heute auch hier ist, die haben keine Lust auf Tamtam und auf Licht und Laser und keine Ahnung, Nebelmaschine und keine Ahnung, Musik. Klar, es ist cool. Aber was diese junge Generation möchte, ist, haben sie herausgefunden, sie wollen Authentizität. Sie wollen echt sein. Sie wollen wirklich diesen echten Jesus kennenlernen. Und sie suchen nach Menschen, die Jesus Christus quasi, um das mal so zu sagen, ausleben. Sie fragen sich, ist Jesus wirklich in deinem Leben und ist Jesus wirklich in meinem Leben? Oder erzählst du mir nur eine Botschaft, Andreas? Sie suchen nach Menschen, die nicht einfach nur eine Botschaft auf der Zunge haben, sondern wo sie sagen, hey, Jesus ist ja bei dir greifbar. Ich kann Jesus quasi sehen in deinem Leben. Erzähl mir mehr davon, was Gott getan hat. Hey, der hat dich freigemacht? Wow. Was, du betest? Wieso betest du denn eigentlich? Ach, du betest für deine Kinder jeden Tag. Sie wollen einen Jesus, den man anfassen kann. Und weißt du, wo dieser Jesus ist? Jesus ist natürlich beim Vater im Himmel. Aber durch den Heiligen Geist ist dieser Jesus in dir, ist Gott in dir. Und wenn sie dich sehen, können sie Jesus anfassen, sag ich so. 88% der Menschen, die sich für Jesus entscheiden, tun das nicht, weil sie in eine Gemeinde kommen oder weil sie von einer Kirche beeindruckt sind. 88% der Menschen entscheiden sich, weil sie von einem Christen beeindruckt sind. Weil sie sagen, das, was die hat, was der hat, ist echt. Und das, was diese Person sagt, das ist nicht nur Theorie, sondern es ist Realität. Und Studien zeigen aber auch, wenn Ungläubige auf Christen treffen, die Jesus nicht leben, die das nicht leben, was das Wort Gottes sagt und sagen, sie sind Christ, wenn sie das nicht vorleben, dann ist es fast unmöglich für diese Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben zu kommen. Weil sie sind so abgeschreckt von dem, weil sie denken, wenn das Gott ist, dann will ich ihn nicht. Der größte Faktor ist also, ob Gott jemanden findet, ja, also einer der größten Faktoren oder der größte ist eigentlich, was heißt eigentlich, das bist du und bin ich. Weil wir sind auf dieser Erde hier. Jesus können sie so nicht sehen, den Vater im Himmel können sie so auch nicht sehen. Aber wen sie sehen, das bist du. Das heißt, es soll kein Druck sein jetzt, überhaupt nicht. Sondern es soll einfach nur zu sagen, dass du überlegst, Jesus, trage ich diese Botschaft noch in meinem Leben, in meinem Herzen? Erzähle ich den Menschen noch? Biete ich noch meine Hilfe an? Oder habe ich mich so eingeigelt? Wie sieht's aus? Wir wollen keine Namenschristen sein, sondern wir wollen voll Heiligen Geistes sein. Wir wollen veränderte Menschen sein. Ja? Wir wollen neue Menschen sein. Und das geht eben nur durch Gebet und indem wir sagen, okay, Jesus, du hast mir deinen Heiligen Geist gegeben. Amen. Jesus, ich danke, dass du einfach so gut bist, Herr. Ich danke, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, Herr Jesus. Und Herr, du siehst, dass wir manchmal uns so schwach fühlen und auch vielleicht enttäuscht sind, Herr, und sagen, Herr, ich habe schon so 4 Jahre bete ich für diese Person, so 4 Jahre hoffe ich und faste und bete und glaube und hoffe, dass meine Enkeltochter oder meine Tochter oder mein Sohn oder mein Papa, meine Mama zu dir findet und es ist bis heute nichts passiert, Herr. Ich möchte dich so sehr bitten, Herr, dass du heute Morgen ganz neu, dass du uns neu ermutigst, Herr, durch deinen guten Heiligen Geist, dass du neu uns eine Leidenschaft gibst, einen Glauben, eine Hoffnung, nicht aufzuhören zu beten. Herr, dass du uns neu das gibst, Herr Jesus, dass wir den Menschen von dir erzählen, Herr. Nicht damit hier die Gemeinde voll wird, sondern mit Menschen für alle Ewigkeit bei dir sind, im Himmel, zusammen mit uns allen, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen uns neu zeigst, Herr, dass du einen herrlichen Himmel für uns vorbereitest, Herr. Und dass wir da sein werden, dass wir da hingehen, Herr. Herr, was es bedeutet, überhaupt dahin zu kommen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ganz neu, dass du unser Herzen schreibst, was es heißt, dass Menschen verloren gehen. Und dass wir aufhören, aus unserer Kraft krampfhaft mit der Brechstange was zu versuchen. Ich bitte dich so sehr, dass du uns herzliches Erbarmen gibst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns echte Liebe gibst zu Menschen, Herr. Und ich möchte Buße tun, Jesus, Herr, wo mir die Menschen egal sind vielleicht. Oder wo ich an ihnen vorübergehe und sage, ich habe keine Zeit. Ich habe einen Termin. Jetzt nicht, tut mir leid. Und dann gehst du weiter und dann gehe ich weiter. Und ich denke oft, Herr, diesen Menschen sehe ich vielleicht nie wieder in meinem Leben. Aber du hast mir gerade einen Impuls gegeben. Du hast mir gerade vielleicht ein Wort für diesen Menschen sogar gegeben. Und ich bin einfach weitergegangen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte dich bitten, dass wir aufstehen, Herr, in diesem Land. Egal, wie es gerade aussieht, Herr. Ich glaube, dass du etwas Wunderbares tun wirst bei jedem Einzelnen. Erfüll meine Geschwister, Jesus. Salbe sie mit deinem Heiligen Geist, Herr. Aber dass wir es aus deiner Kraft heraus tun, aus deiner Ruhe heraus, aus deiner Gegenwart heraus, aus deiner Salbung heraus, Herr Jesus. Danke dafür. Und ich bete, dass du auch heute Morgen hier Menschen anrührst, die krank sind, Herr. Oder Menschen, die belastet sind, die sagen, ich habe so eine Schmerzen. Ich habe das schon so lange. Ich möchte dich bitten, dass du gerade jetzt Menschen befreist, Herr. Dass du Menschen anrührst, Herr Jesus. Dass du meinen Geschwistern begegnest, Herr. Und dass wir einfach im Glauben oder auch sichtbar unsere Hand entgegenstrecken und sagen, Jesus, danke, Herr, dass du hier bist. Ich strecke meine Hand jetzt zu dir. Und ich bete, dass du mich an die Hand nimmst und dass du mir hilfst, Herr. Hilf mir. Zeig du mir, wo du mir eine neue Arbeit gibst, Herr. Zeig du mir, was ich tun soll. Zeig du mir, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll. Zeig du mir, Herr, was ich heute Nachmittag bei meiner Mama sagen soll. Ich bitte dich, dass du das tust, Herr. Amen.